Sind die ostdeutschen Nölärsche oder die Thüringer speziell nochmal Schlechtreder, immer schlecht gelaunt und mies und alles ist schlecht und irgendwie, was ist das nur da in Ostdeutschland? Es gibt einen Begriff dafür, Negaholismus. Und wer hat diesen Begriff in den Ring geworfen? Es ist Michael Beer. Warum der immer alles so positiv sieht, fast schon unerträglich, das weiß ich nicht. Ich werde es rausfinden in der nächsten Stunde, ein Gespräch mit Professor Michael Beer. Hallo Herr Beer.
Ja, ich grüße Sie, Herr Rose.
Was stimmt mit Ihnen nicht? Sie kommen hier zu Ihrem Geburtstag hierher, dann wollen Sie wieder positive Stimmung verbreiten. Dafür hassen Sie doch manche bestimmt, oder?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Parteien am rechtspopulistischen, manchmal auch am linkspopulistischen Rand. Das ist wahr. Die können damit gar nichts anfangen. Ärgert das geradezu, ja.
Das heißt, wenn einer mit Fakten kommt, wie Sie, und sagt, naja, Leute, guckt euch mal den Arbeitsmarkt an, guckt euch dies und das an. Es ist doch faktisch gar nicht so schlecht und eure gefühlten Fakten sind das eine, die muss ich respektieren, aber ich kann sie nicht akzeptieren oder umgedreht. Also, Sie sind kein Schönredner, sondern Sie sind ein, was sind Sie eigentlich? Wie fühlen Sie sich derzeit? Sie sind ja gar nicht mehr im Arbeitsleben. Wie fühlen Sie sich an Ihrem Geburtstag? Wie alt sind Sie geworden?
64.
64.
Ich bin Jahrgang 1960.
Wie fühlen Sie sich?
Ich fühle mich gut, in einem Land zu leben, das eine sehr hohe Lebensqualität hat. Damit meine ich die Bundesrepublik insgesamt. Ein schönes, ein tolles Bundesland, mit dem ich mich sehr identifiziere, Land, mit dem ich mich sehr identifiziere und in dem ich in vielen Bundesländern gelebt und geforscht habe. Ich sage manchmal sehr selbstbewusst zu meiner Frau, ich kenne mein Deutschland, vom Norden bis zum Süden, vom Westen bis zum Osten. Und wenn ich in Sachsen unterwegs bin, in Thüringen, oder wenn ich in Thüringen mit dem Rad durch die Gegend fahre, durchs Weimarer Land, dann in die Toskanen des Ostens, Bad Sulza, und dann über die Grenze zu Sachsen-Anhalt, nach Naumburg und so weiter, und an der Unstrut sitze, da fühle ich mich wohl. Kann man das Leben genießen.
Sie hat es nach Isserstedt verschlagen, bei Jena. Seit 28 Jahren sind Sie hier in Thüringen. Und jetzt sind Sie ja, Ihre Frau ist auch schon in Rente, Sie jetzt auch. Sie könnten doch sagen, jetzt gehe ich zurück da nach Düsseldorf, Köln oder irgendwo hin. Und da, wo auch die Kinder sind und die Enkel und raus aus dem Osten, jetzt wo alles so schlimm wird. Und Sie bleiben aber dennoch. Warum denn das?
Ja, weil Isserstedt ist überhaupt gut. Weil in Isserstedt haben Sie eine Nähe zu Weimar. Sie können nach Weimar fahren, Sie können nach Apolda und Bad Sulza fahren und Naumburg. Und Sie können nach Jena fahren. Also die Lage ist sowieso günstig. Beide Kinder leben in Rheinland-Pfalz, in der Tat, in der Moseleifel, auch sehr schön. Mhm. Kann man auch leben, aber wenn wir die besuchen, haben wir immer gleich beide im Gepäck. Und wir bleiben hier und ich will ja wissen, wie es mit Thüringen weitergeht und den mitteldeutschen Ländern. Und seit 28 Jahren, man hat eine große Verbundenheit, ein großes Forschungsinteresse und ich bin ja jetzt nicht wirklich Rentner, sondern ich bin, die Lebensphase bezeichne ich als Life Science Balance.
Was für ein Ding?
Life Science Balance. Also
oh
nicht
Gott, das ist doch eine bärische Wortkreierung wieder, oder?
Na klar, also forschen und leben, das ist mein Ding und ich halte Vorträge und schreibe auch Texte und ich bin also eigentlich, ich bin mein Leben lang mit zwei Dingen monogam, mit meiner Frau und meinem Beruf. Ich bin Soziologe, wahrscheinlich solange ich denken kann. Und das bin ich immer noch.
Wenn Sie dann in den Westen gehen, zu Ihren den Enkeln können Sie es wahrscheinlich nicht erklären, aber zu den Kindern und Sie da, müssen Sie dann den Osten erklären? Sind Sie dann der Steffen Mau des Westens für den Osten?
Ja, immer. Immer mehr jetzt auch nach den aktuellen Wahlen in Thüringen natürlich. Meine Freunde in Darmstadt oder in Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg, die rufen mich an oder schreiben nur WhatsApp, was ist bei euch da los? Also ich bin sozusagen der Erklärbär für die Freunde in Westdeutschland, die von mir wissen wollen, was da passiert. Und es ist natürlich nicht leicht, die Dinge zu erklären, zumal wir einen unglaublichen Widerspruch haben zwischen den realen Entwicklungen und den Verbesserungen und dem Talk darüber. Und diese Diskrepanz war, glaube ich, noch nie so groß wie jetzt.
Kann dann der Herr Erklärbär, Michael Beer, dann tatsächlich den Westdeutschen, die vielleicht auch noch gar nicht da waren oder das gar nicht so kennen, denen tatsächlich die Situation beschreiben? Gelingen diese Erklärungsversuche?
Schwer. Ich erinnere mich, meine Frau und ich waren in Südtirol, das war nach den letzten Wahlen, jetzt nicht nach diesen, und wir sind mit einem sehr freundlichen und neugierigen Paar aus dem Kölner Raum ins Gespräch gekommen. Und als ich sagte, ich komme aus Thüringen, sagte der Mann spontan, ach Thüringen, da sind ja so viele Menschen arbeitslos und da wählen so viele AfD. Und da habe ich gesagt, na, da sind Sie ja, was die Arbeitslosigkeit anlangt und die Zahlen an den richtigen geraten, die ist deutlich niedriger als eine NRW. Was? Interessant. Aber warum wählen dann die Menschen AfD? Und das ist genau der Widerspruch. Das heißt, diese starken Wahlgewinne bei AfD und jetzt BSW führen ja im Westen genau dazu, und das verdrießt mich natürlich, dass die positiven Entwicklungen, Infrastruktur, wirtschaftliche Belebung, der Rückgang der Arbeitslosigkeit, gar nicht mehr wahrgenommen werden, weil immer die These da ist, wenn die Leute so wählen, muss es ihnen schlecht gehen. Und das stimmt nicht.
Na, schlecht gehen ist ja, da ist ja nicht nur das Wirtschaftliche oftmals gemeint. Sie sagen ja, sie treibt das zunehmende Auseinanderklaffen von Realentwicklung und Stimmung. Ja. Dieser sogenannte Negaholismus, müssen wir uns nochmal erklären, also die Sucht nach einer schlechten Zustandsbeschreibung des Landes bei gleichzeitigem Genuss des wachsenden Wohlstandes, die Entwertung von Fakten zugunsten von Manipulation und ein Wahlverhalten, in dem die größten Miesmacher im Lande die größten Erfolge haben. Das ist ja eine ziemlich harte Zustandsbeschreibung und das treibt sie um. Ärgert sie das auch?
Mich ärgert das natürlich deswegen, weil wenn die Stimmung weiter so schlecht ist, wird sich die Lage ihr am Ende anpassen. Denn wenn die Stimmung so mies ist, wie heißt es so schön, wer ständig jammert, kriegt nie Besuch. Wenn Sie sich die Arbeitsmarktlage angucken und den enormen Arbeitskräftebedarf, der sich ja durch die zahlreichen Renteneintritte ergibt, müssten wir eigentlich als Thüringen das zuwanderungsfreundlichste, das offenste und ja Lebensfreude ausstrahlende Land sein. Das sind wir nicht. Die Miesmuffel haben keine Zukunft. Und das ist etwas, was mich ärgert, weil die Erfolge der letzten Jahrzehnte möglicherweise konterkariert werden durch das, was ich demografisch demagogischen Teufelskreis nenne. Die Demografie ist ein Problem, keine Frage. Aber wenn wir sozusagen kein Demografiekorrektiv hinkriegen und eher von Remigration reden, als von einer offenen Willkommenskultur, dann haben wir echt ein Problem.
Sie haben auch gesagt, dass Sie sich geirrt haben. Und das ist ja, ja. Spricht ja mal für Sie. Das ist ja, ich bin nicht der Checker, der alles weiß. Sie können die Zahlen zusammentragen, Sie können analysieren als Soziologe, als Wissenschaftler. Sie haben ja auch, muss man sagen, im Ministerium gearbeitet. Sie kamen direkt an die Zahlen ran im Arbeitsministerium. Also Sie wissen ja schon, wovon Sie sprechen. Und dann haben Sie eine These aufgestellt. Sie haben ja gesagt, das ist das Ende des Arbeitsspartaners, eine erfreuliche Entwicklung in den letzten 20 Jahren auf dem Arbeitsmarkt. Es ist ein neues Arbeitnehmer-Selbstverständnis, also selbstbewusstere Leute, die dann auch mal kündigen, die woanders hingehen. Die Position der Beschäftigten hat sich deutlich verbessert. Anhand der freiwilligen Kündigung machen sie das fest, auch der Gehaltsanstieg und so weiter. Und dann sagen sie, ich habe mich geirrt. Was denn die Folgen betrifft, wo haben sie sich geirrt?
Na, ich hatte gedacht, also erstmal, die Fakten sind ja die, wir hatten 20% offizielle Arbeitslosigkeit in den 90er Jahren, faktisch lag sie bei 25%, jetzt liegt sie in der deutschen Bevölkerung bei 5%, also aktuelle Arbeitslosigkeit 6,1, stark natürlich geprägt auch durch den Zuwachs an Ukrainerinnen im SGB II, aber faktisch liegt die Arbeitslosigkeit bei qualifizierten Deutschen bei etwa 3%. Das heißt, wir haben einen Zustand der Vollbeschäftigung und tatsächlich, da habe ich mich nicht geirrt, war es so, dass diese Primärmachtposition, die Verbesserung, dass wir einen Arbeitnehmermarkt haben.
Was heißt Primärmachtposition der Arbeitnehmer?
Man unterscheidet zwischen Primär- und Sekundärmacht. Sekundärmacht ist das, was Gewerkschaften aushandeln, also kollektive Interessenvertretung. Und Primärmacht ist das, was die Arbeitnehmer als Wert, als Ware haben, kann man bei Fußballern beobachten. Die brauchen keine Gewerkschaft, die haben Primärmacht. Wenn sie gut spielen, dann können sie bei Bayern München angucken.
Moment, Fußballvergleiche sind hier in dieser Sendung verboten. Wir sind ja ein Verbotsradio, also verbieten jetzt Fußballvergleiche. Wenn das noch gleich mal klar ist, weil dann verlasse ich den Raum.
Gilt auch für Basketball und und Handball.
Bei Sportarten kein Problem, also bitte keine Fußballvergleiche, okay. Meine Güte. Ja, da könnten wir auch nochmal drüber reden, warum Isserstedt gegen wen spielt?
Gegen Erfurt.
Nee, doch nicht Erfurt, wenn die Jena sagen doch.
Ach, gegen Fieselbach.
Naja, Isserstedt spinnt ja alle. Jetzt haben wir uns schon wieder, es gibt die Primärmacht und die Sekundärmacht. Ja. Die Macht der Gewerkschaften ist ja auch was Wichtiges, ist ja auch erkämpft worden. Da verlässt man sich dann aber wieder auf eine Institution. Und die Primärmacht ist das, wenn ich sage, ich kündige.
Richtig.
Ich fange gar nicht erst an. Da fange ich nicht an, wenn die Arbeitsbedingungen nicht stimmen.
Mir geht's gut, ich bin stark. Und deswegen wechsle ich den Arbeitgeber.
So, und die Macht ist in den letzten Jahren angestiegen.
Ja, das war immer auch meine Hoffnung. Als Verantwortlicher meiner Abteilung für die Arbeitsmarktpolitik habe ich mich riesig gefreut über den enormen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Übrigens auch gerade bei den Frauen, 2/3 der Arbeitslosen waren Frauen. Jetzt sind gerade mal 44% der Arbeitslosen Frauen auf einem viel niedrigeren Niveau. Also wir haben einen unglaublichen Abbaufahrt. Und ich spreche immer von einer gekränkten Arbeitsgesellschaft der 90er Jahre und einer rehabilitierten Arbeitsgesellschaft in der jetzigen Zeit. Noch nie gab es so viele Chancen für junge Leute. Und noch nie gab es so viel Jammern über die fehlenden Chancen junger Leute. Denn faktisch ist es so, Thüringen ist Chancenland und Land der schnellen Karrieren. Und ein Land, in dem 50-Jährige freiwillig kündigen, weil sie sich anderswo verbessern können. Das hätte es vor Jahren noch nicht gegeben.
Man könnte mal sagen, der quatscht so, weil er beim Ministerium arbeitet. Sie sind in keinem abhängigen...
Nee, ich kann frei reden.
Also das ist... das heißt, sie sind keinem Arbeitgeber verpflichtet. Sie können sagen, was sie wollen. Nicht, dass der Eindruck steht, der redet doch jetzt Thüringen schön, weil er vom Ministerium kommt. Sie sind tatsächlich im Ruhestand.
Ja.
Und können sagen, also können frei reden. Ja. Schönes Gefühl auch. Nochmal zu dem Irrtum, denn das haben wir noch nicht ausgeführt, wo Sie sich sagen, wo Sie sich tatsächlich geirrt haben, was dieses neue Selbstbewusstsein ausgelöst hat. Das hat also nicht zu einer Stärkung kollektiver, gewerkschaftlicher Orientierung geführt, sondern eher zu einem starken Individualismus. Und was ist dann passiert, was Sie nicht gedacht hätten?
Ja, Individualismus und Egoismus. Also ich hatte gedacht, man biegt links ab. Das heißt, es gibt ein Anknüpfen an die guten Traditionen auch der Arbeiterbewegung, der Gewerkschaftsbewegung, der Sozialdemokratie vor 100 Jahren. Das ist aber nicht so, oder 150 Jahren sogar. In Thüringen war ja die ganzen Erfurter Programm, Gotha-Programm, Erfurt und Sachsen, das waren die Kernländer im Deutschen Reich, in dem die Sozialdemokratie und die Arbeiterbewegung, damit auch Solidarität, Arbeiterbewusstsein, Arbeiterbildungsvereine, all dieses ganze blühende Leben hervorgebracht hat. Und irgendwie habe ich gedacht, es knüpfte an, sehr selbstbewusste, qualifizierte Facharbeiter. Das war ja im Prinzip die Leitfigur im Prinzip für die Sozialdemokratie. Und ich habe gedacht, wenn Menschen selbstbewusster werden, dann werden sie auch offener, toleranter, haben weniger Angst, von anderen verdrängt zu werden. Und stattdessen sind Teile der Arbeiterschaft, Teile der ostdeutschen Bevölkerung eher nach rechts abgewandert und lässt sich heute von Demagogen fremdenfeindlich manipulieren. Das ist etwas, damit habe ich nicht gerechnet, das muss ich sagen, muss ich korrigieren. Mir schwante das damals, als ich den Artikel vom Ende des Arbeitsspartans geschrieben hatte, wollte mir aber noch nicht mal in einer Fußnote sozusagen die Stimmung verderben, sonst hätte ich damals schon geschrieben, ich habe die Befürchtung. Aber tatsächlich, ich habe mich richtig geirrt in dieser Frage.
Mhm. Sie nennen das auch Thüringen-Paradox. Wenn Sie jetzt wieder, machen wir das Bild, Sie kommen in den Westen, da sitzen Sie schön bei der Schwarzwälder Torte, was isst man dort, an Torte? Frankfurter Kranz?
Was isst man da gleich? Schwarzwälder Torte, in Freiburg habe ich studiert, da isst man sowas.
Aber wenn Sie da sitzen, ich weiß nicht, was das da in Köln, Düsseldorf, was Sie da essen?
Na, Blutwurst zum Beispiel. Und natürlich Altbier in Düsseldorf.
Also Sie sitzen da bei Blutwurst und Altbier und dann kommt wieder mal die Frage, was ist denn da jetzt los in Thüringen? Warum hast du dich geirrt, lieber Michael? Warum wählen die Leute jetzt rechts? Warum sind die so unzufrieden? Kommt da ein 2-Stunden-Vortrag oder können Sie das tatsächlich mit wenigen Sätzen das auf den Punkt bringen oder geht das gar nicht?
Das Problem ist, ich kann es nicht mit wenigen Sätzen erklären. Ich kann dann nur sagen, dass Westdeutschland, was die Zuwanderung anlangt, denn der Wendepunkt in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung war ja das Jahr 2015, der Migrationsschock. Also in West und Ost wurde natürlich die Migration als Belastung empfunden, aber in Ostdeutschland hat es im Prinzip eine Partei stark gemacht. Ich sage immer die Alternative für Denkfaule und Aufwiegler. Das hat den Wendepunkt gemacht. Ich glaube, der Westdeutschland hat gegenüber Ostdeutschland eine migrantische oder ein Vorsprung in der Internationalisierung der Gesellschaft und der Arbeitsmärkte von 50 Jahren. Sie dürfen ja, oder sogar von 60 Jahren. Sie dürfen ja nicht nur die DDR, die 40 Jahre DDR nehmen, die abgeschottete Gesellschaft. Am Ende der DDR hat es gerade mal 100.000 Vertragsarbeiter gegeben, die stark ghettoisiert worden sind. Also es gibt überhaupt keine Kultur der gewünschten Integration zu DDR-Zeiten und auch in den ersten 20 Jahren nach der Wiedervereinigung nicht. Weil der Arbeitsmarkt wirkte jetzt wie eine Mauer, eine Integrationsmauer.
Das heißt, die ersten 20 Jahre nach der Wende war Migration gar nicht nötig oder also Arbeitsmarktmigration. Und das war
sie war nicht nötig und sie war nicht möglich. Sie müssen sich überlegen, das ist etwas, das kann ich Ihnen erzählen, als ich einen Köln-Vortrag gehalten hatte, auch Freunde waren dabei, da hatte ich erzählt, es war vor 5 Jahren, da hatte ich erzählt, dass im Jahr 2010 in ganz Thüringen gerade mal 10.000 ausländische Arbeitskräfte sind. Und da hat einer gesagt, sag mal Michael, was erzählst denn du da? 10.000 wahrscheinlich in einem eurer Landkreise. Ihr habt doch so viele davon. Ne, ich sag wirklich, in ganz Thüringen. Sag, glaube ich dir nicht. Das ist unverständlich.
Jetzt haben sie Dialekt.
Weil in Köln hast du sozusagen irgendeinen kleinen Vorort, da hast du schon mehr als 10.000 ausländische Beschäftigte. Und erst dann ging das los. Also 2010, als der Arbeitsmarkt sich offen gezeigt hat, als es eben Arbeitsangebote gab, die Arbeitslosigkeit zurückging. Heute haben wir etwa 72.000 ausländische Arbeitskräfte. Ausländer leisten einen veritablen Beitrag zur Wirtschaft. Wertschöpfung. Eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts der Wirtschaft hat herausgefunden, für ganz Ostdeutschland 6% mit wachsender Tendenz. Also ich rechne damit, dass wir möglicherweise im Jahr 2025 jeder 10. Beschäftigte aus dem Ausland kommt. Und in der Gastronomie sind aktuell 2/3 der Azubis Ausländer. Also ohne die könnten wir hier einpacken.
Ja. Könnten wir nicht mehr essen gehen. Kein Bier trinken mehr, nur noch zu Hause. Das heißt, mit der wirtschaftlichen Entwicklung, mit der Aufwärtsentwicklung ist da die Arbeitsmigration gekommen. Das heißt, ein Luxusproblem ist eigentlich zu einem vermeintlichen Problem geworden, was gar keins ist, oder?
Ja, das Verrückte ist, dass wir ja im Prinzip, wir haben eine irre Entwicklung. Seit 2000 geht die Zahl der potenziell Erwerbstätigen zurück, also Menschen in der Altersgruppe der 15- bis 65-Jährigen, und zwar um 400.000. Trotzdem ist es uns gelungen, das denke ich schon, das ist eine gute Wirtschafts-, eine Infrastruktur-, Arbeitsmarktpolitik, die Potenziale, die endogenen Potenziale zu erschließen. Also endogene Potenziale sind Frauen, die sich vom Arbeitsmarkt zurückgezogen haben, ältere Arbeitnehmer, Arbeitslose. Und es ist uns gelungen, die Zahl der Erwerbstätigen, auch der SV-pflichtig Beschäftigten, sogar zu steigern. Das heißt, obwohl wir weniger Potenzial haben, haben wir sie gesteigert. So, und jetzt kommen zum Glück auch die Ausländer hinzu. Das heißt, seit Jahren, seit 2017, geht die Zahl der deutschen Erwerbstätigen in Thüringen zurück. Aber die Zahl der Beschäftigten bleibt stabil, weil die Ausländer im Prinzip dieses Gap, diese Lücke sozusagen kompensieren. Es geht uns besser, weil wir Zuwanderung haben.
Es geht uns besser, weil wir Zuwanderung haben. Müssen wir eigentlich nochmal betonen, es geht uns besser, weil wir Zuwanderung haben. Wenn man das immer wiederholt, dann wird es einem nochmal klar. Wieso ist dennoch die Angst da? Die Angst ist vor sogenannter Überfremdung, die Angst, dass da die kommen, das ist ja real. Man kann ja diese Ängste nicht wegdiskutieren. Warum ist das dann trotzdem gegen jede Vernunft, gegen jeden Faktum trotzdem da?
Rational.
Frage ich mal den Soziologen.
Rational ist es überhaupt nicht. Auf der rationalen Ebene können Sie es gar nicht einfangen. Es ist eine reine Psychologie. Es ist, was wir erleben, ist ja teilweise sogar eine Einstellung, die ich als ethnisch motivierte Selbstschädigung bezeichne.
Ethnisch motivierte Selbstschädigung.
Ja, das ist die Übertragung des deutschen Reinheitsgebotes beim Bier auf die Population. Das heißt, Ethnozentrismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit ist sozusagen eine eigene Währung, die einen Wunsch formuliert, der sich von den ökonomischen Notwendigkeiten, selbst dem Wille zum Wohlstand, abkoppelt. Wir haben das in der Geschichte schon mal erlebt. 1933 hat man auch den Untergang gewählt und ist sich nicht klar geworden, was man da anrichtet. Die Sozialdemokratie hat gesagt, wer Hitler wählt, wird Krieg. Das heißt, die haben im Prinzip weltweit in dem Erstarken des Rechtspopulismus schon auch kulturelle Orientierungen, die sich teilweise abkoppeln von ökonomischen Rationalitäten.
Das heißt, die Sehnsucht nach dieser ethnischen Homogenität, hat das was mit diesem Tribalismus zu tun, dass wir im Stamm glauben, geschützt zu sein, und wenn sobald was irgendwie anders ist, sich das komisch anfühlt und als Bedrohung empfunden wird? Es ist ein tiefer Instinkt, oder was ist das?
Eine ungarische Intellektuelle hat einmal von zwei Reflexen der Menschen gesprochen, von dem anthropologischen Reflex und vom humanistischen. Der anthropologische reagiert auf Fremde erst einmal mit Feindseligkeit und Vorsicht. Der humanistische dagegen mit Neugierde und Interesse. Der Homo sapiens hat sich übrigens dem Neandertaler gegenüber positiv entwickelt, weil er anders handeln und austauschen konnte. Er war sozusagen humaner als der Neandertaler, der unter sich geblieben ist und letztendlich durch Inzucht und Inzest ausgestorben ist. Das ist eine aktuelle These aus der Anthropologie, und die passt eigentlich ganz gut. Das heißt, weltoffene Gesellschaften, tolerante Gesellschaften entwickeln sich positiver. Das können wir ja überall. Das wissen wir von Richard Florida, der die berühmten 3 T's, Technologie, Talente und Toleranz angesprochen hat und Toleranzindikator ja entwickelt hatte. Wie geht man mit Homosexuellen, mit Minderheiten, mit Künstlern um? Und hat festgestellt, dass Regionen, die sich diesen Gruppen gegenüber aufschließen, letztendlich auch wirtschaftlich, wissenschaftlich im Vorteil sind. Was wir hier erleben, ist eigentlich eher so eine gewisse Abschottung. Mir kommen jetzt viele Zitate aus den vergangenen Jahrzehnten ins Gedächtnis. Ein Herr aus Dresden hat einmal gesagt, wissen Sie, Herr Beer, wenn man so auf die westdeutsche Situation mit den ganzen Parallelgesellschaften und den Problemen mit den Ausländern schaut, da ist es doch gut, dass wir hier noch unter uns sind. Also unter sich zu sein, wird sozusagen vom Gütekriterium. Und interessant ist, dass im Jahr 2015 plötzlich in Dresden und anderswo in Sachsen Plakate hingen mit der Aufschrift »Keine westdeutschen Verhältnisse«.
Aha. Und dann kommt Höcke, ein westdeutscher Sportlehrer, der sagt, das soll hier schön deutsch bleiben. Die Frage ist, was deutsch ist. Das ist ja dann, ist das Blut, Boden? Ja. Das ist ja eine ganz krude Vorstellung von der nationalen Homogenität, die ja krank ist. Ich bin öfter mal in Süddeutschland, da wo die Autoindustrie blüht. Ja. Und da ist natürlich der Migrationsanteil extrem hoch. Und, und der ganze Wohlstand, den es dort gibt, die hängen ja voll, die sind ja reich. Ja. Ist ja nur durch Arbeitsmigration, durch Zuwanderung passiert. Wenn die Schwaben unter sich geblieben werden, dann da wäre da nicht viel los, oder? Da würden nicht so schöne oder große Autos gebaut.
Und die meisten Schwaben und die meisten Hessen wissen das. Gucken Sie sich Frankfurt am Main an, was für ein hoher Ausländeranteil dort ist. Wir waren letztens mal wieder da und die Gastronomie ist natürlich komplett in internationaler Hand. Wunderbar. Und ohne die könnte auch der Bankenstandort einpacken, weil dann würden die Leute nicht mehr nach Frankfurt sein wollen, wenn sie abends nicht mehr gepflegt ein Appelwoi oder ein Weizen oder ein Weißbier oder ein sonstige Getränke einnehmen können.
Mhm. Kommen wir nochmal zu diesen beiden Punkten. Vielleicht können Sie es nochmal wiederholen, was in uns ist. Das Humanistische wohnt in uns.
Ja,
das
Anthropologische.
Das Anthropologische. Ja. Das heißt, ich habe in mir, das ist ja auch ein Instinkt, ich bin erstmal vorsichtig vor was Fremden. Das ist ja so, steckt ja drin, genau wie der Fluchtinstinkt und so weiter. Und das ist das Humanistische. Wie kriege ich das zusammen? Weil das wohnt ja in uns auch. Wenn man sagt, die anderen, die Rassisten sind ja immer die anderen, die Fremdenfeinde sind immer die anderen und die mit den Vorurteilen sind immer die anderen. Wir beide sind ja also absolut humanistisch und tolerant und so weiter. Das ist ja Quatsch, weil in uns wohnt das ja auch. Die Anthropologische wohnt das ja auch, dass man erstmal skeptisch ist, wenn so. Wie kriegt man diese Balance hin und wird dann tatsächlich, wie kann man so eine humanistische Haltung leben, die eben nicht selbstzerstörerisch ist, wie Sie sagen?
Es ist interessant. Professor Bolten, der das Zentrum für interkulturelle Forschung in Jena innehatte, ist jetzt gestorben, leider letztes Jahr, der sprach ja immer von der sogenannten Kontakthypothese, war Vertreter oder eines der prominentesten Vertreter der sogenannten Kontakthypothese, wo Sie ja Rose gerade darauf anspielen. Wenn man erst so wie in Westdeutschland Erfahrung mit diesen Gruppen macht und sieht, welchen Beitrag sie zum Wohlstand leisten, ändern sich die Einstellungen. Ich beobachte heute etwas ganz Eigentümliches, eine Parallelwelt zwischen realer Erfahrung und Wertschätzen durchaus von Zuwanderung, aber es mischt sich aber trotzdem mit einem Wahlverhalten, das konterkariert. Ich hatte einen Artikel jetzt geschrieben, auch für den aktuellen Band zur Stand der deutschen Einheit und bin gebeten worden, doch mal Erfahrungen in Thüringen zu machen. Ich war in Sonneberg. Ich war in Sonneberg bei einer Firma, die Schienenheizung herstellt. Die hatten zu DDR-Zeiten wie die sibirische Eisenbahn die Weichenheizungen, nicht Schienen, sondern Weichenheizungen gemacht. Die haben 62% Ausländer in ihrer Belegschaft aus 20 Nationen. Und ich habe die Personalchefin gefragt, welche Bedeutung hat das, wie geht man damit um? Sie sagte, erstens, ohne die könnten wir einpacken, dann hätten wir die Produktion hier, wir sind der einzige Standort in ganz Deutschland, die solche Dinge herstellt und wir sind im Hochqualitätssegment, wir haben tolle deutsche Facharbeiter und eben Hochengagierte aus dem Ausland kommen. Und dann habe ich gesagt, aber ändert das nicht möglicherweise die Einstellung der deutschen Beschäftigten gegenüber Ausländern, wenn man so eine positive Erfahrung macht? Sagt sie ja, Bär, nein, die parallelisieren das. In dem Betrieb findet das statt, im Betrieb gibt es auch keine Konflikte, keine Ausgrenzung, aber wenn dann Wahlen sind, wählen sie dann doch anders. Und das ist etwas, was mich jetzt ein bisschen frustriert, weil ich ja gedacht habe, mit der zunehmenden und eben positiven Internationalisierung, die wir hier erleben, und der Tatsache, dass es keine Verdrängung von Deutschen durch Ausländer gibt, ändert sich die Einstellung. Es sind Parallelwelten. Ich vergleiche das ein ganz klein bisschen. Wir haben ja in Ostdeutschland eine außerordentlich emanzipierte weibliche Kultur. Mhm. Aber wir haben keinen Feminismus. Das ist interessant. Aha. Also das ist zwischen West und Ost. In Westdeutschland hat man Diskurse, Debatten, auch um die Verteilung von Carework und so weiter. Und hier in Ostdeutschland gibt es emanzipierte, real emanzipierte Frauen, aber ohne den ideologischen Überbau. Das heißt, das sind auch zwei getrennte Dinge. Also die Ideologie auf der einen Seite und das reale Handeln. Und bei Ausländern ist es auch so. Und ich fürchte, die Leute gehen dann, genießen in der Gastronomie die Existenz von Ausländern. Aber es ändert ihre Einstellung nicht, diese bei der Wahlurne abgeben. Das ist etwas, wo ich im Moment, ich stelle das erstmal als Befund fest oder als Befund in die Debatte. Und es mögen Psychologen dazu etwas
trotzdem
sagen.
Nochmal Inländer und Ausländer, das ist ja auch eine Kategorie. Also es gibt Leute, die einen deutschen Pass haben und dann gibt's die trotzdem migrantische Wurzeln haben. Wir haben ja alle migrantische Wurzeln. Es ist ja niemand hier irgendwie aus dem Ei gesprungen oder
richtig.
Was. Also es ist ja alles durch Zuwanderung so passiert. Müssen wir nicht auch drüber reden, was Deutsch sein ist, nämlich die Staatsform und die Staatsangehörigkeit, so. Und dann gibt es unterschiedliche Wurzeln, also wie das in Amerika im Grunde ist. Also die einzigen, die Amerikaner sind die Ureinwohner. Alle anderen sind Ausländer.
Ja.
Also so dieser Gedanke und dieses Blut, also ich kann das Wort Biodeutsch, da kriege ich irgendwie, da wird mir ganz komisch. Was heißt denn Biodeutsch? Das ist doch eine Blut- und Bodentheorie, ist doch krass, oder?
Was die USA anlangt, fällt mir ein Spruch von dem Philosophen Lichtenberg ein. Er hat gesagt, als die Indianer das erste Mal Kolumbus sahen, machten sie eine ganz schlechte Erfahrung. Sie wussten, was auf sie zukommt. Hm. Und die Fremdheitserfahrung. Diese Fremdheitserfahrung ist, man muss Folgendes sagen. In Deutschland insgesamt haben wir etwa 25% Menschen mit Migrationshintergrund, von denen die Hälfte einen deutschen Pass haben.
Die Hälfte von 25%
ja, mit Migrationshintergrund? Ja, also jeder Achte ist Ausländer und jeder Achte ist Migrant mit deutscher Staatsangehörigkeit. Das Problem in Ostdeutschland ist ein Stück weit, dass wir, vielleicht könnte man sagen, too much of a good thing in zu kurzer Zeit hatten. Das heißt, wir machen eine Überfremdungserfahrung, die zunächst übers Asylleistungssystem, über das Asylrecht zu uns kommt. Und wir haben wenig Menschen, Migranten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Wenn es Ausländer sind, sind sie Ausländer, sind sie Fremde. Und wir haben zwar auch Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, aber wir hatten eben in den Flüchtlingswellen, die Syrer, die Afghanen aus den 8 Hauptherkunftsländern, erst einmal Menschen, die auf unsere Hilfe angewiesen waren. Mhm. Und weniger das Gefühl, schauen Sie, in Westdeutschland, als man insbesondere die Italiener erst einmal, die Spanier, die Portugiesen angeworben hat, dann sind das ja Migration direkt in den Arbeitsmarkt und haben sozusagen sofort zum Wohlstand beigetragen. Jetzt ist es so, dass wir erst einmal ins Asylsystem reingehen und die Menschen natürlich erst einmal kosten. Wir müssen in sie investieren, Sprachkurse, Integrationskurse, qualifizieren, Berufsanerkennung machen, bevor sie gehen. Und das scheint ein Problem zu sein, weil viele Ostdeutsche das Gefühl haben, jetzt sind wir doch eigentlich auch mal dran oder integriert doch erst mal uns. Es gibt dieses Buch von der Petra Köpping, der Sozialministerin aus Sachsen. Die hat diesen Instinkt nach dem Motto, uns geht's gar nicht so gut, wir sind eigentlich doch die zu kurz gekommenen Bürger zweiter Klasse und jetzt werden dieses Gefühl schnell abrufbar, die werden uns gegenüber privilegiert, was ein Quatsch ist. Selbst Merz hat ja daran appelliert, die kriegen plötzlich Zahnarzttermine und die Deutschen nicht. Also es scheint offensichtlich in der Bevölkerung eine wunde Stelle zu geben, in die man sehr leicht Salz streuen kann, um sie gegen Fremde aufzuwiegeln.
Dann kommen wir mal zu der wunden Stelle und wollen nicht rumstochen, sondern mal sie analysieren. Ist das Eitern schon oder was ist das für eine Wunde, soziologisch gesehen oder psychologisch vielleicht auch?
Steffen Mau versucht es ja. Ich halte ja sein Buch, was er jetzt geschrieben hat, Ungleich vereint, für einen außerordentlich wichtigen Beitrag. Halt ihn ohnehin für eines der klügsten jetzt Soziologen generell für Deutschland, aber eben auch mit Provenienz, jetzt kommt ja aus Rostock, Provenienz in Ostdeutschland. Und er versucht ja auch das zu erklären. Er spricht auch von diesem Widerspruch zwischen, also das Verrückte ist auch dem Widerspruch, dass in dem Maße, in dem die sozialökonomischen Indikatoren zwischen West und Ost sich immer mehr angleichen und immer mehr Dinge im Osten sogar besser sind als im Westen, da plötzlich diese negativen, diese antiwestlichen Reflexe auch da sind. Das versucht er ja auch zu erklären und er versucht das immer wieder mit dem zu erklären, was er in seinem Buch über Lüttenklein sehr schön gemacht, Frakturen, Brüche. Ja. Das ist wirklich, denke ich, der fundamentale, auch soziologisch sehr gut interpretierbare Unterschied zwischen Ost-West. In Westdeutschland gab es einen gesellschaftlichen Wandel, der sozusagen, also wo Realitäten auch verändert worden sind durch die Gesinnung, durch das, was die Leute gewünscht haben. Sozialer Wandel. Hier hat aber sozusagen eine Friktion, ein kompletter Umbruch stattgefunden, so dass viele Ostdeutsche sich nicht mehr Herr im eigenen Land fühlten. Man spricht ja von einer praktisch migrantischen Erfahrung. Ja. Es gibt von dem DZEM-Institut in Berlin diese herrliche Parallelisierung, die auf den ersten Moment verstört, dass Migranten, also Ausländer, die nach Deutschland gekommen sind, eine ähnliche Erfahrung machen wie Ostdeutsche. In dem einen Fall migriert man in ein fremdes Land und im anderen Fall wird einem das eigene Land fremd. Weil plötzlich nichts mehr gilt.
Das ist das. Und man hat den Ort nicht verlassen, ist aber migriert und muss sich dann anpassen an die Struktur, an den Sprachduktus. Und dann hast du noch, kommen noch Leute aus dem Westen, die dann einmal alles erklären. Und
das sind die Checker, die sich auskennen.
Die Checker und so weiter. Also ist das über die Jahre unterschätzt worden?
Das ist vermutlich unterschätzt. Das ist absolut unterschätzt worden, sagt der Steffen Mau, auch von mir. Ich habe ja eigentlich gedacht, weil ich bin ja sozusagen an der Hardware. Das heißt, ich bin daran interessiert. In den 14 Jahren, in denen ich hier war, habe ich eine Verantwortung gehabt mit natürlich meinen Mitarbeitern und Kollegen von 1,4 Milliarden Gelder im Europäischen Sozialfonds. Und diese Gelder, wir kriegen pro Arbeitslosen 10-mal mehr Gelder als Nordrhein-Westfalen. Die haben genug Probleme als Übergangsregion. Wir haben sehr, sehr viel Geld. Und wir haben dieses Geld, glaube ich, wirklich gut investiert, um einen Arbeitsmarkt zu haben, der wirklich exzellent ist. Und ich habe immer gedacht, wenn die realen Verhältnisse sich verbessern, dann müsste es eigentlich auch eine Aussöhnung mit dem Westen geben. Und was wir jetzt erleben, ist eigentlich eher, ich würde schon sagen, dass ich hätte nicht gedacht, dass das Erbe der DDR, dass Orientierung, die während der Mauerzeit geprägt worden sind, heute noch so viel Wirkung haben. Auch Biermann, auch Gauck sagen das. Auch Wanderwitz, der sich ja immer wieder mal in die Nesseln ganz gerne, der wackere Sachse in die Nesseln setzt. Dass doch die antiwestliche Haltung, vielleicht auch eine antipluralistische Haltung, die Unterstellung, wir sind ein Volk und haben alle die gleiche Meinung und die da oben haben keine Ahnung, dann die ganz andere Einstellung zu Putins Krieg in der Ukraine. Also wir erleben plötzlich ein nicht mehr auf der ökonomischen Ebene, sondern so der mentalen, auf der kulturellen, auf der politischen Ebene. 34 Jahre nach der Wiedervereinigung Unterschiede, mit denen ich so nicht gerechnet hätte.
Das heißt, Beschämung ist ja, das würde ich mal sagen, das Wort, was es ja betrifft, diese Demütigungs- und Beschämungserfahrungen wirken offensichtlich tiefer und sind unterschätzt worden. Würden Sie das auch so sagen, dass das auch Dinge erklärt?
Ich bin ja ein bisschen beim Aufräumen in meinem Arbeitskeller und bin auf einen Artikel, den ich in den WSI-Mitteilungen veröffentlicht hatte, gestoßen, aus dem Jahr 2009. Der Titel heißt »Der unglückliche Erfolgsfaktor«. Das heißt, die Wirtschaftsförderer und die Politiker und die Geschäftsführer der Unternehmen haben natürlich die qualifizierten Ostdeutschen als Erfolgsfaktor identifiziert. Mancher hat gesagt, ich hätte doch diesen Betrieb überhaupt nicht übernommen, wenn ich nicht wüsste, wie gut die Leute sind. Dass die Qualifikation manchmal besser war als die in Vergleichsbetrieben in Westdeutschland. Aber der Erfolgsfaktor war unglücklich, weil er sich über Jahre unter Wert hat verkaufen müssen. Gerade für Arbeiter. Also
Billiglohnland?
Ja, Billiglohnland. Das ist natürlich so, das war ja... Das muss man, die zu DDR-Zeiten waren Facharbeiter, könnte man sagen, ideologisch überbewertet. Und nach der Wiedervereinigung waren sie sozusagen kapitalistisch abgewertet. Und wenn du sozusagen einen Verdienstunterschied zu Westdeutschland von 40% hast, übrigens der Einkommensunterschied bei der East-West-Gap bei den Männern deutlich höher ist als bei den Frauen, interessanterweise auch heute noch. Die Frauen sind fast auf Westniveau, die Männer sind weit davon entfernt, dann erfährt man schon eine gewisse Kränkung. Und ich habe ja die These, ich kann die ja hier das erste Mal öffentlich formulieren, die These des Revanche-Fouls. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Man hat jetzt sozusagen eine, wie gesagt, Primärmachtstärke. Man kann jetzt zurückkeilen. Sie kennen das aus dem Sport. Da gibt es das Revanche-Foul. Ich nenne jetzt keine Sportart. Aber da gibt es schon, dass man gefoult ist. Der Schiedsrichter hat das Foul nicht geahndet. Und man nutzt jetzt, guckt, dass man eine Gelegenheit findet, wo der Schiedsrichter nicht hinguckt und sozusagen den, der mich vorher gefoult und dafür nicht geahnt worden ist, so Revanche-Foul.
Das ist ja Macht. Er hat jetzt trotzdem einen Fußballvergleich eingeflochten, weil er nicht macht, was er macht nicht, was einem gesagt wird. Nee, also er macht einfach nicht. Diese Beschämung, diese Demütigung, diese Kränkung, die ist natürlich, kann man mal zusammenfassen, ist auf jeden Fall unterschätzt worden.
Ja, die Nachhaltigkeit.
Dass sie so tief drin. Das ist ja die Stigmatisierung von ostdeutschen Dialekten. Ja. Ich habe das immer wieder gemerkt. Ich habe mal mit einer westdeutschen Familie in Dresden gesessen. Die konnten in einer Gaststätte, die konnten gar nicht richtig zuhören, weil am Nachbartisch Leute gesessen haben, die tiefstes Dresden oder tiefstes Sächsisch. Und die haben, ich sag, was, darf man das lustig finden? Ich sag, klar, könnt ihr das lustig finden und so. Das ist es ja auch und so, aber verbunden mit einer Bewertung. Das heißt, ostdeutsche Dialekte sind stigmatisiert. Die jungen Frauen, oftmals die in den Westen gegangen sind, haben als erstes sich ihren Dialekt wegtrainiert und haben nicht gesagt, dass sie aus dem Osten kommen und so weiter. Also die Stigmatisierung des Ostens über den Dialekt, über die Herkunft, sitzt ja extrem tief. Und jetzt kommt dieses Revanche vor, sagen Sie, jetzt kommt da so eine Trotzreaktion, eine Reaktanz, die sich Bahn bricht, die wie ein Tornado jetzt sagen, durch die Wahllokale fegt.
Das hatte der Journalist Bachowitz, der eigentlich eher linksliberaler ist, gesagt, AfD zu wählen ist für viele Ostdeutsche eine Art Genugtuung und eine Chance, es dem Westen zu zeigen. Das muss ich mir mal vorstellen. Eigentlich verrückt, würde man so über Westdeutschland nicht sagen. Aber ich würde sagen, diese Demütigungen sind da. Das hat ja Angela Merkel in ihrer Abschiedsrede angesprochen. Sie musste immer irgendwie gucken, dass sie trotz ihrer Herkunft etwas wird. Manche erfolgreiche Wirtschaftsfrauen in der Wirtschaft sagen das. Also diese Bürger zweite Klasse, die Arroganz des Westens, ich habe das sehr, sehr kritisiert als Wossi, und habe das auch in Westdeutschland kommuniziert, gesagt, eurer Überlegenheitsgestus ist ungerechtfertigt. Ihr habt das doch nicht verdient, dass ihr in dem anderen Teil Deutschlands groß geworden seid.
Das ist nicht euer Verdienst und ihr habt doch, okay.
Es fehlte was, ich glaube, das knüpft ein bisschen an eine Argumentation von Steffen Mau. Die Wiedervereinigung war in der Mechanik sozusagen der Finanzsysteme erfolgreich. Aber er war es nicht in den Seelen. Es fehlte in Westdeutschland so etwas wie eine solidarische Neugierde.
Eine solidarische Neugierde, das zu erkunden, was
Mitfühlende,
in Deutschland war.
Ja, eine mitfühlende Solidarität und keine rein Finanz. Man hat geglaubt, da schieben wir sozusagen 2 bis 3 Billionen Euro rüber und dann ist gut. Dann ist Erfurt wieder schön, ist ja auch so. Da kommen die Ruhrgebietler aus den Bussen und kommen aus dem Wow nicht mehr raus. Boah. Oder Boah sagt man, nicht Wow. Man sagt mal Ruhr, wir sagen, boah, ey, ist das hier schön. Und dann kommt manchmal der Zusatz, und das alles von unserem Steuergeld. Das habe ich tatsächlich hier auf dem Erfurter Land, auf dem Domplatz wirklich erlebt, wie die aus den Bussen rauskommen.
Da würden sie ein bisschen hingehen sagen, Moment, so die haben alle bezahlt, so ein Schwachsinn, ey.
Ja, also ich denke, dass diese Deklassierungserfahrungen sind offensichtlich wirken nachhaltiger nach, als auch ich es gedacht hätte. Und ich will Ihnen eins sagen, was mich vollkommen verstört ist. Nachrichten über Ostdeutschland kommen in beiden Teilen Deutschlands gut an, aber aus unterschiedlichen Motiven.
Was, in beiden Teilen?
Ja, in beiden Teilen. Also wenn Sie was Negatives erzählen über Ostdeutschland, in Westdeutschland allerdings befriedigt es in Westdeutschland das Überlegenheitsgefühl, in Ostdeutschland das Benachteiligungsbestätigungsbedürfnis.
Ah.
Ich habe es in beiden Teilen schwer, positive Nachrichten über Ostdeutschland loszuwerden, im Osten wie im Westen. Da gibt's also praktisch eine Art, ja, wie kann man das nennen? Das ist eine symmetrische Asymmetrie. Und ich werde das nie vergessen, ich war eine junge Journalistin aus Sachsen-Anhalt, die hat sich dann geoutet, dass sie aus Sachsen-Anhalt kommt, weil ich so begeistert über die Optikregion
erzählt hatte. Ne?
Outen, ja. Und dann hat sie sich geoutet, ja übrigens, das ist ja so toll, was Sie hier erzählen, ich komme übrigens aus Sachsen-Anhalt, hat sie sich dann getraut zu sagen. Und ich finde das ja schön, und dann hat sie sich selbst im Redefluss unterbrochen und gesagt, aber wissen Sie, Herr Bär, das kriege ich ja beim Bayerischen Rundfunk, da kam sie her, da hat man sie hergeschickt, das kriege ich ja gar nicht unter als Nachricht. Ich sag, was? Das wäre doch gut, dann könnten die Westdeutschen sehen, dass die Transferleistungen nicht auf Sand gebaut sind. Nein, wenn die mich in den Osten schicken, erwarten die negative Nachrichten.
Das bestätigt ja eine schöne Reportage des MDR, wo also da ein Kollege da durch die Lande gezogen ist und festgestellt hat, dass tatsächlich auch die Berichterstattung in den letzten Jahrzehnten tatsächlich Medienkonzerne, auch die Sicht des Öffentlich-Rechtlichen auf den Osten immer von Westdeutschland geprägt war. Immer der Blick, wir gehen mal rüber, machen mal über die was. Da alles in den letzten Jahren hat sich da ein bisschen was getan.
Ja.
Jessica Wellmer ist ein gutes Beispiel.
Ja.
Aber das ist immer, es wurde über die berichtet, wie über die Exoten da im Zoo. Also das heißt, die Medien sind ist auch das Mediensystem spielt da auch eine Rolle?
Eine große Rolle. Wir sind der Gazastreifen der Republik. Das heißt, da erwartet man auch nur negative Nachrichten. Oder meinetwegen der israelisch-palästinensische Konflikt. Es ist ein Konfliktgebiet. So wie wenn in der Schweiz wird ständig nur über Banken geredet und über Wohlstand und bei uns. Also sozusagen, die können die Welt aufteilen, auch Afrika, was auch nicht angemessen zur Kenntnis genommen wird. Jede Weltregion scheint für eine ganz bestimmte Art von Berichterstattung verantwortlich zu sein. Und der Osten eher für die Abweichung vom Westen, was nicht so gut ist. Aber im Osten ist es ja nicht anders. Ich hatte das auf der Academics, das ist von der TAF, eine Veranstaltung vor jungen Leuten. Und ich habe über das Chancenland Thüringen gesprochen. Danach spricht mich ein Redakteur der TA an, sagt, sag mal, Herr Bär, seit wann laufen Sie eigentlich hier durchs Land und verbreiten gute Nachrichten? Das war eine Anklage.
Der hat das vorwurfsvoll gesagt.
Ja, es war vorwurfsvoll. Und letztens hat ein AfD jemand aus dem Stadtrat in Saalfeld-Rudolstadt offensichtlich auf Instagram oder irgendwo gepostet, dass der Herrn Professor Dr. Wichtig darüber gesprochen hat, dass es in Thüringen so viele gute Dinge zu erzählen gibt. Ich habe darauf auf diese geringe soziale Ungerechtigkeit angesprochen. Wir haben in Thüringen die niedrigsten Anteile an Grundsicherungsempfängern im Alter, also die wenigsten alten, armen Menschen. Wir haben die höchste Beschäftigungsquote bei den Frauen mit den Sachsen zusammen, der Sächsinnen zusammen, besser als Schweden. Wir haben eine gute Infrastruktur, manche Dinge, eine gute Kindergarteninfrastruktur, die beste der Republik, Baden-Württemberg hat die schlechteste. Über solche Dinge habe ich erzählt, um zu sagen, wir haben außerhalb Erfurts und Jenas und Weimars auch erschwingliche Immobilienpreise. Und über solche Dinge habe ich berichtet. Also alles Dinge, die ich mit Fakten belegen kann. Das hat ihm nicht gefallen. Der ist dann aus der Veranstaltung rausgegangen und hat dann in seinem großen SUV, offensichtlich mit weißen Ledersitzen, dann sozusagen ins Netz gestellt, was da ein Herr, und er hat mich noch nach Stuttgart verortet, weil das ja besonders gut negativ ankommt. Und das gefällt ihm nicht. Und das geht natürlich Sarah Wagenknecht genauso. Also das Bündnis für sinistre Wahrheiten ist ja nicht anders. Die spricht von kaputtgesparten Gesundheitssystemen, von überhaupt alles so runtergewirtschaftet und vom Suppenküchen-Sozialstaat. Also ich muss Ihnen sagen, das ist schon die Härte. Und wenn die Hälfte der Thüringer Parteien wählt, die negerholisch drauf sind, dann ist das ja so wie eine selbst, im wahrsten Wortsinn, selbstgewählte Manipulation. Wenn ich die FAZ lese, habe ich auch ein anderes Meinungsbild, als wenn ich die Taz lese. Und man wählt sozusagen Parteien, die dann sozusagen wieder zurückwirken. Also wir sind ganz schön, finde ich, im Teufelskreis.
Megaholisch. Das ist, wenn Sie, also wenn der Schönmaler Michael Beer, ja, schönmalt, basiert das ja auf Fakten. Wo kann ich diese Fakten, die Sie, wo kann ich die mir ziehen? Wo kann ich das finden? Und wenn ich jetzt mal einen Faktencheck machen will, so, das war mir, da hat bei Radio Frei dieses Interview, der Typ, der hat da Sachen erzählt, das kann ich gar nicht glauben. Wo finde ich denn das?
Das Schöne ist ja, Herr Rose, wir haben heute eine Situation, wie wir sie in der Weltgeschichte noch nicht hatten. Man kann in so kurzer Zeit übers Internet sich robuste, seriöse Fakten besorgen. Und zwar übers Landesamt für Statistik, das Bundesamt für Statistik, über die Statistiken der Bundesagentur für Arbeit. Frei zugänglich, kostet nichts. Und Sie haben relativ schnell ein paar Klicks drauf und können all das, was ich hier erzählt habe, die Beschäftigungsquote, die Armutsquote, Sie können all das sozusagen recherchieren. Ich habe zum Beispiel, weil mich das sehr interessiert, ganz aktuell Anfang der Woche mal recherchiert, wie sich die Einkommen entwickelt haben. Die Einkommen sind seit 5 Quartalen wieder gestiegen. Sie sind in den letzten 15 Jahren um 12% Reallohn gestiegen. Und jetzt kommt's, wird ja oft gesagt, naja, aber die Ungleichheit, das ist alles ungleich verteilt. Von dem Anstieg der Nettolöhne haben vor allen Dingen Ostdeutsche mehr als Westdeutsche, Frauen mehr als Männer und Geringverdiener mehr als Gutverdiener profitiert. Also Sie können die These von dem Auseinanderklaffen von Arm-Reich, bei den Einkommen zumindest, relativ schnell widerlegen, wenn Sie sich einfach mal über längere Zeiträume die Einkommen angucken. Ich bin ein großer Fan von langen Zahlenreihen.
Aber Herr Michael Beer, ich fühle das nicht. Und das ist ja das Argument, das, wo ich auch nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Da kommt jetzt Beer, erzählt mir das alles und sagt, ich erlebe aber, dass Menschen das nicht fühlen. Diese Beschämung, die Demütigung, die Kränkung, die Deklassierung ist stärker, ist viel, viel stärker und dann will ich diese Fakten gar nicht hören. Ich frage nochmal den Soziologen, die ja nicht immer Rezepte haben, aber es muss doch was geben, was längerfristiges, oder sind wir dem Untergang geweiht?
Eigentlich ja nicht. Wir haben ja nicht nur die sozusagen statistischen Werte, also wie gesagt, Beschäftigungsquoten, Arbeitslosenquoten und so weiter. Wir haben ja auch Befragungen. Ich nehme mal 2 Befragungen. Das eine ist der Thüringen Monitor, wo ja auch nach subjektiven Dingen, also wie wohl fühlen Sie sich hier? Wie stark ist Ihre Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren? Also auf diesen ganzen, eben seit Jahren beobachten wir das. Das ist ja eine jährliche Befragung von 1000 Thüringerinnen und Thüringern, dass sozusagen die Menschen sich besser fühlen. Aber die Politik macht nur Mist. Also wir erleben so die Entkopplung von dem Genießen realer Situationen, die auch so in Befragungen dokumentiert werden, und der Tat, dem Glauben, die Politik hat nichts damit zu tun. Ich war lange genug erster stellvertretender Staatssekretär und habe natürlich mitgekriegt, was die ganzen Häuser in der Landesregierung machen und wie viel sie dazu beitragen. Also das ist das eine. Jetzt ganz aktuell kann ich jetzt schon verraten, ich habe mir den aktuellen DGB-Index für Thüringen angeschaut, um zu gucken, wie sie, so, und es ist tatsächlich so, der durchschnittliche Wert der Arbeitszufriedenheit hat sich über Jahre hinweg und jetzt auch nochmal 2024, wir das letzte Mal 2019 waren wir unterwegs, deutlich verbessert. Das heißt, alles das, was ich in den Statistiken habe, wird auch durch Befragungen, das sind sie auch auf der subjektiven Ebene, da können die Leute doch sagen, was sie wollen, und da sagt nicht das Landesamt für Statistik, das stimmt aber gar nicht, sondern selbst auf dieser Ebene werden die Verbesserungen wahrgenommen, und zwar von Arbeitern und Arbeiterinnen und Angestellten. Also von daher denke ich, trotzdem bleibt dieses Insistieren auf Subjektive. Und da sind wir natürlich in einer Sphäre, die fast metaphysisch ist. Früher habe ich immer geglaubt, Gefühle seien was Positives. Ja. Empathie, Solidarität, Mitgefühl, Mitleid. Jetzt wird Gefühlsbegrifflichkeit genutzt, postfaktisches Denken zu legitimieren. Und das muss ich Ihnen sagen, wie sagt man heute so schön, da bin ich raus.
Ja, aber Sie können jetzt raus sein. Sie sagen, ich bin in Isserstedt, mache mein Ding, fahre mit meinem E-Bike durch die Gegend, halte ein paar Vorträge. Aber es gibt ja viele Menschen, die können sich nicht rausnehmen, die sind mit diesem Befund konfrontiert und müssen in der Bildung, in der Politik, im Arbeitsmarkt, überall müssen damit klarkommen. Selbst im Familienkreis gibt es ja da verfahrene Situationen, dass nicht mehr über Politik gesprochen wird. Ja. Es kann ja die Diskurskultur und die gesellschaftliche Stimmung, wir können ja uns nicht alle zurückziehen, nur ins Private, selbst da holt es uns wieder ein. Das ist doch eigentlich ein heftiger Befund. Ja. Wenn ich sage, ich fühle das nicht, und das wird als da komme ich selbst mit meinen Fragen nicht weiter.
Eine andere These, die ich natürlich habe, ist natürlich steil, aber vermutlich ist da etwas dran. Diese Benachteiligung als Ostdeutsche, die neue Konjunktur des Jammer-Ossis, der war ja zwischendurch weg. Das ist ja ganz interessant, wenn Sie sich das angucken. Wir hatten in den 90er Jahren, da gab es den Motzki und solche Figuren. Und das war dann in Nullerjahren, als es sukzessive besser wurde, war das erstmal weg. Dann kam 2015, keine westdeutschen Verhältnisse. Meine These ist, es ist nicht leicht, sich einzugestehen gegenüber anderen, dass man ausländerfeindlich ist. Es ist besser zu sagen, ich fühle mich benachteiligt und deswegen gefällt mir das nicht mit der Zuwanderung. Es gibt also einen Nexus und plötzlich beginnt etwas, das wollte ich vorhin noch sagen, die Fluchtmigrationsbewegung 2015, die Pandemie. Die Pandemie und die Kritik an der Pandemie war ja sehr stark wiederum AfD geprägt. Die AfD hatte ja erst die Idee, die chinesische Lösung abschotten. Das kann man ja eh am besten. Und dann hat sie gemerkt, wie die Stimmung ist. Und dann hat sie sich auf der Seite so der Libertären geschlagen. Ja. Wissend, die anderen machen schon den Job der Eindämmung. Ja, das heißt, der Diskurs bis heute ja, Untersuchungsausschuss und alles, ja, ist ja schon in der Pandemie durch eine Partei geprägt worden, die man vorher wegen der Flüchtlinge gewählt hat. Und jetzt haben wir die Ukraine, jetzt kommt das BSW. Das heißt, wir haben ja im Prinzip eine Situation, in der die Leugner der Wahrheiten immer stärker prägen. Und eine Partei, die ich wähle, das geht auch Sozialdemokraten und Grünen so, eine Partei, die ich wähle, prägt natürlich meine Meinung. Wenn da die Vorsitzende der Grünen was sagt, da bin ich dafür. Und wenn die AfD, das heißt, die AfD hat natürlich kein Interesse an einer Verbesserung des Zustandes. Sie redet, die AfD ist die einzige Partei, die von dem Schaden, den sie jetzt schon anrichtet, als einzige profitiert. Ich will das auf die Demografie beziehen. Wenn wir tatsächlich massiv Zuwanderung brauchen, um unsere ganze Infrastruktur, die technische, die soziale, Einkaufen, Handwerk, wenn wir das alles aufrechterhalten wollen, brauchen wir die Zuwanderung. Wenn wir die Zuwanderung aber nicht haben, weil die Leute sich hier nicht wohlfühlen und wegwandern, dann hat natürlich die AfD Frohlock, indem sie sagt, schaut mal, die Schlangen werden immer länger, ist ja fast wie zu DDR-Zeiten, die Handwerker kommen nicht und jetzt haben wir noch nicht mal das Westgeld, mit dem wir werben können, weil das haben wir alle. Das heißt, wir sind in diesem Teufel. Und wenn die Leute, das ist das, was mich natürlich als Mann der Wissenschaft stört, wie gesagt, Alternative für Denkfaule, wenn die Leute nicht bereit sind, weiterzudenken und die eigentlichen Ursachen für die Dinge zu erkennen, dann sind sie diesen Leichtstrompolitiker sehr anfällig und dann wählen sie das Übel, das ist, meine ich, mit Teufelskreis. Sie wählen so Parteien, die Problemlage verschärfen und nicht die zur Problemlösung beitragen.
Sie nennen das den demografisch-demagogischen Teufelskreis. Ja. Also demografisch heißt, wir werden älter, wir brauchen dringend die Zuwanderung. Ja. Diese Zahlen kann man übrigens auch nochmal checken, wie dringend wir die Zuwanderung brauchen, um überhaupt unsere Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Da geht es gar nicht nochmal um Wirtschaftswachstum, sondern das, was wir jetzt haben, aufrechtzuerhalten, braucht es dringend Zuwanderung. Kann man das so sagen?
Ich will die Zahl nochmal nennen, weil sie wirklich irre ist. Wir hatten ja damals, ich habe das ja die Studie ja mit beauftragt und ich habe damals, als die Studienergebnisse kamen, immer überlegt, wie sage ich es dem Kinde? Und das war in dem Fall der Ministerpräsident. Wie können wir dem Bodo Ramelow, der sich so mit diesem Land identifiziert, sagen, dass bis 2035, und das ist ja ein sehr kurzer Zeitraum, 40% der Arbeitskräfte, die aktuell noch in Lohn und Brot stehen und zum Gedeihen dieses Landes beitragen, in Rente gehen. 40%. Die Zahl ist über 360.000. Und die Forscher, die uns die Studie erstellt haben, haben ganz klar gesagt, wir werden einen dramatischen Rückgang der Zahl der Erwerbstätigen haben. Und in fast allen Bereichen, in der Bildung, im Gesundheitssystem, sogar im Pflegesystem. Und er sagte, wir werden einen Rückgang der Arbeitsplätze haben, weil die Menschen, die sie besetzen, fehlen. Das heißt, wir haben eine komplett neue Situation. Früher sind Arbeitsplätze geschaffen worden durch Investoren, durch Wirtschaftsförderer, durch gute Unternehmer. Jetzt werden sie durch Beschäftigte geschaffen, die Arbeitsplätze besetzen. Und mein Slogan ist ja immer, auch mit Blick auf Rückwanderer oder Westdeutsche oder Menschen aus dem Ausland, jeder, der zu uns kommt, erhält einen Arbeitsplatz im doppelten Wortsinn. Er bekommt ihn und erhält ihn aufrecht. Arbeitsplätze gehen weg, die existieren nicht mehr. Die werden sozusagen resorbiert, verschwinden, wenn es die Menschen nicht gibt. Und das ist so meine große Befürchtung, dass wir eine richtige zweite Wende haben. Also Burkhard Lutz hat das vor vielen Jahren schon gesagt vom ZSH, Zentrum für Sozialforschung in Halle. Das wird eine Herausforderung, vor der wir stehen. Das ist ein demografischer Tsunami, der durchaus vergleichbar ist mit den Eruptionen, die wir nach 1990 hatten.
Tsunami, ja, Schwierigkeiten mit Fußball vergleichen, aber auch mit Naturkatastrophen vergleichen, weil ja das so gerät, das kommt über uns. Gut, die ja. Tsunamis sind auch Menschen gemacht durch den Klimawandel. Kommt ja auch noch dazu, dass wir ja auch mal die Privilegierten der Wirtschaftssituation sind. Trotzdem haben wir Probleme mit Naturkatastrophen.
Ja, das ist ja richtig.
Das ist ja nicht über uns gekommen, sondern ist ja von uns gemacht oder von wem ist es gemacht?
Ja, das ist ja das. Also ich habe mir das letzte Mal, als ich einen Vorteil in Rudolstadt gehalten hatte, angeguckt. In dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sterben jedes Jahr dreimal mehr Menschen als geboren werden. Und das ist natürlich, sagen wir, die Demografie in Ostdeutschland ist irre, einmalig in dieser Form, weil wir ja kaum in der Welt Situationen hatten, in denen sowohl die Geburten einbrechen, als auch die Wanderungsverluste, also das Abwandern in andere Regionen, gigantisch sind. Also die Kerze brennt von zwei Dochten her. Das haben sie sonst nicht. Sie haben entweder wirtschaftlich, wenn sie wirtschaftlich schwache Regionen haben, dann gehen auch die Menschen weg. Hier ist es aber so, dass sich gegen die Laufrichtung der Demografie die Wirtschaft konsolidiert hat, auch durch staatliche Unterstützungen, sodass wir heute eine Asymmetrie haben, die es so weltweit gar nicht so oft gibt, nämlich starke Wirtschaft, schwache Demografie. Und es steht auch so in der Ettersburger Erklärung der Landesregierung, wir sind ökonomisch stärker als demografisch. Das ist erstmal ein Problem, weil wir dadurch Fachkräftemangel haben. Wir haben ja viel Nachfrage. Mhm. Fachkräftemangel übrigens muss man sich hart erkaufen. Und zwar deswegen, weil man dann wenn man Fachkräftebedarf hat. Und der nicht gedeckt werden kann. Fachkräftebedarf hat, wenn man einen guten Job macht. Und den machen wir. Und mein Gegenargument gegen diese Verwerfungsthese ist ja, dass im Prinzip der Arbeitsmarkt, das große Sorgenkind der ersten 15, 20 Jahre nach der Wiedervereinigung, jetzt eigentlich zum Hoffnungsträger wird. Thüringen zieht an. So habe ich den Artikel genannt für den aktuellen Bericht zur Lage in Ostdeutschland. Thüringen zieht an heißt, der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft ist so stark, dass sie eigentlich wie ein Demografiekorrektiv wirken könnte. Das ist mein sozusagen positives, optimistisches Gegennarrativ gegen den Untergang. Es gibt von Max Frisch dieses schöne Wort, dieses kritische Wort an Westdeutschland. Wir suchten Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Ja, Gott sei Dank, die ihre Familien mitbringen. Denn die Familien und die Kinder wiederum revitalisieren ja auch die Kita-Infrastruktur, wo wir im Moment zu wenig Kinder haben, beleben die Systeme. Also es gibt wirklich zwei Szenarien, ein optimistisches und ein pessimistisches Szenario. Und eigentlich haben es die Thüringer und Thüringerinnen doch in der Hand, in welche Richtung es geht. Wir haben durchaus Grund zu Optimismus.
Meine Güte, wir können jetzt nicht so positiv rausgehen, das geht nicht. Wir reden nochmal über Ängste zum Schluss, denn natürlich sind die Ängste da, die Ängste vor Veränderung. Die Klimakatastrophe stellt uns vor große Herausforderungen, ja. Wir müssen uns ändern. Ja. Unser Wirtschaftsmodell, das kann ja so nicht weitergehen, da muss man kein Marxist sein, um zu verstehen, dass diese ständige Weiterentwicklung nicht möglich ist bei Ausbeutung der Ressourcen. Das heißt, unser Lebensstil, unser Wohlstandsmodell ist ja ein zerstörerisches. Das kann man nicht ewig aufrechterhalten. Wir müssen uns natürlich ändern. Veränderung macht Angst. Wie können wir mit dieser Angst umgehen? Oder muss man vielleicht auch kommunizieren und sagen, Leute, es braucht Veränderung.
Das ist ja so, dass auch da nochmal Stefan Mau zitiert, der spricht von Veränderungserschöpfung oder Veränderungsmüdigkeit. Das verstehe ich ein Stück weit. Wie gesagt, in Westdeutschland sind die Dinge über längere Zeiträume. Das heißt, die Menschen konnten sich an Veränderungen entweder gewöhnen oder sie haben die Veränderung sogar herbeigeführt. Hier ist es diese Schockerfahrung. Und irgendwie, ich habe das aus Interviews auch, da hat jemand gesagt, ach wissen Sie, wir haben uns so verändert, so viel ist anders geworden. Kann es nicht jetzt mal 20 Jahre einfach so bleiben, wie es ist? Ja, und das ist nicht so. Und
das ist die Sehnsucht nach Normalität?
Die Sehnsucht nach Normalität und nach einem Zustand, in dem mal die Dinge, wie sie sind, einfach mal so bleiben. Also nach dem Konservatismus, das ist ja ein menschliches Grundbedürfnis, dass sich nicht zu viel in zu schneller Zeit ändert und ich mich nicht ständig überfordere. Das Interessante ist, dass jetzt sozusagen die einzige Partei, die wirklich die Klimapolitik ernst nimmt, die Grünen, ausgerechnet diese Partei ist die im Osten am meisten gehasste.
Hassobjekte.
Also im Westen ist es die AfD, die am wenigsten gewählt werden würde nach Befragungen. Das hat der Chef von INSA letztens nochmal gesagt. Im Ostdeutschland sind es die Grünen. Die Frage lautet nicht nur, welche Partei würden Sie wählen, sondern wen würden Sie auf keinen Fall wählen? Sind es die Grünen. Weil die Grünen stehen natürlich für einen Wandel nach dem Motto, wir können den Planeten nicht dauerhaft so strapazieren. Wir müssen unsere Lebensgewohnheiten ändern. Und nicht mehr unseren fetten SUV mit 16 Liter auf 100 Kilometer, den Diesel, hier wird der Diesel noch mit Liebe verbrannt, hört man hier manchmal auf manchen Pickups. Ja. Man möchte weiter sein Fleisch essen, sein billiges Fleisch, das sicherlich einer Tierhaltung nur entspringt, indem die Tiere nicht artgerecht aufgehen. So, und die Grünen provozieren jetzt. Ich hatte letztens in einem Aufsatz einen schönen Artikel gelesen über eine Grüne, die sich schämt, dass sie auch mal fliegt. Ein guter Mensch mit schlechtem Gewissen. Manchmal habe ich den Eindruck, es gibt auch schlechte Menschen mit gutem Gewissen. Und die AfD ist die Partei des guten Gewissens. Sie geben den Menschen wieder das gute Gewissen, nach dem Motto, ihr müsst euch nicht schämen, wir verbieten euch das Grillen nicht und sonst nichts. Ihr könnt so sein, wie ihr wollt. Ihr könnt als Männer Machos sein, ihr könnt fliegen ohne Scham, ihr könnt große Autos fahren, ihr könnt einen Verbrenner fahren und braucht kein E-Auto zu fahren, auch kein Lastenrad. Das Lastenrad als Objekt ist ja jetzt ein Hassobjekt wie die Grünen. Das Lastenrad, was ja wirklich eine echte Alternative ist, wo man auch im Supermarkt einkaufen kann. Also die AfD ist sozusagen die Partei, die den Leuten den Eindruck vermittelt, Bleibt so, wie ihr seid. Und ihr seid gut so. Die AfD, das muss ich wiederum sagen, ist die einzige Partei, die den Leuten jetzt das Gefühl gibt, nicht ihr seid rückständig, sondern die in Bonn und Berlin, das habe ich den alten Versprecher, die in Berlin sind es. Ihr seid richtig, ihr seid ja, auf der richtigen
genau
Seite.
Genau, das hat Trump auch gemacht. Der hat den Leuten die Scham genommen, sagt, ihr seid okay, ihr seid, dass ihr Arzt ja. seid und so weiter. Lasst euch nicht so. Das wirkt da aber nur, fällt ja nur auf fruchtbaren Boden. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn tatsächlich auch was da ist. Wenn eine Beschämung, eine Demütigung, eine Kränkung, eine Deklassierung da ist, fällt es auf fruchtbaren Boden. Das sind wir wieder an dem Punkt.
Ja, wir müssen natürlich eins sagen, was mir ganz wichtig ist. Westdeutschland ist hochdifferenziert und der Osten ist es natürlich auch. Ja. Wir haben so verschiedene Milieus und auch im Osten. Wir haben jetzt wirklich, es gibt teilweise jetzt Ehepaare, die eine geht auf die Demos gegen rechts und der Mann wählt AfD. Solche Situationen haben wir ja jetzt. Mhm. Wie in den USA, Sie haben vollkommen recht. Wir haben hier eher diese Polarisierung, diese mehr als in Westdeutschland. Also ähnlicher als USA ist in Westdeutschland. Wir haben hochdifferenzierte Milieus. Und wissen Sie, was ich toll finde? Dass wir endlich in Ostdeutschland eine binnensoziologische Debatte haben. Also zwischen dass wir, auf der einen Seite haben wir die Wutrede von Oschmann, dann haben wir sozusagen die Gegenrede von dem Inko Sascha Kowalczuk, den ich ja faszinierend finde. So ein bisschen der Ort der Punk unter den Historikern. Also wir haben, und dann haben wir die Anne Rabe mit ihrem Buch über Gewalt und so weiter. Gott sei Dank, ich habe lange darauf als Soziologe gehofft, die soziologische Selbstermächtigung des Ostens ist ganz wichtig, dass eine Debatte stattfindet.
Herr Bär, Sie haben sich jetzt warm gequatscht dermaßen und das ist wunderbar. Sie müssen wahrscheinlich nochmal wiederkommen, um all die Gedanken, die Sie haben und aktuelle Entwicklungen nochmal, also dann so richtig, also Sie können ja jetzt jederzeit kommen. Ich bedanke mich bei dem Soziologen Michael Bär, ja, für diese positiven Nachrichten. Wofür ich mich nicht bedanke, sind die Fußballvergleiche, und beim nächsten Mal gehen wir nochmal auf ein paar Literaturhinweise ein und die Fakten kann man checken.
Ja.
Das ist ganz wichtig nochmal, öffentlich zugängliche Quellen, das ist möglich. Danke, Michael Bär. Noch einen positiven Satz zum Schluss vielleicht.
Statistik ist sexy und die Dinge werden gut.
Danke, Michael Bär. Tschüss.